Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. In diesen Minuten sitzt US-Präsident Trump mit Russlands Präsident Putin in Alaska zusammen. Diskutiert wird über den Krieg in der Ukraine ohne Vertretende aus der Ukraine. Noch aus dem Flugzeug hat sich Trump optimistisch geäußert.
I think it's gonna work out very well and if it doesn't, I'm gonna head back home real fast.
I mean, if it doesn't, you walk.
I would walk too.
Würden Sie gehen, wenn das Treffen nicht gut läuft, fragt ein Reporter Trump und der sagt ja, wenn es nichts wird, würde er schnell zurück nach Hause. Bisher wird in Alaska aber gesprochen. Wir halten Sie hier bei Fazit auf dem Laufenden. Aktuelle Nachrichtenmeldungen kamen auch dem Hörspielmacher Fabian Saul in den Kopf, als er sich mit Peter Weiss' Roman »Die Ästhetik des Widerstands« beschäftigt hat. Wir sprechen über eine umstrittene Personalie in Thüringen. Der Museumsleiter Martin Eberle übernimmt die Wartburg-Stiftung, gehen auf Grand-Tour nach Italien und dann beschäftigen wir uns in unserer Sommerserie mit Bibliotheken. Gestern hat Architekt Max Dudler bei Fazit gesagt, dass die Orte sein sollen, die auch
Ruhe ausstrahlen. Für Gedanken, für Konzentration, aber auch für das Leben, für den Austausch mit vielen anderen.
Und auf eine Bibliothek in Barcelona, in der es so ruhig ist, dass man zwischendurch sogar ein Nickerchen machen kann, schauen wir später in der Sendung. Das ist Fazit mit der Kultur vom Tage. Es ist das erste Treffen nach 6 Jahren zwischen US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin. Seit knapp 2 Stunden laufen die Gespräche, ja, und die ganze Welt schaut mit Spannung nach Alaska, vor allem aber natürlich die Menschen in der Ukraine. Für Fazit verfolgt die Historikerin und Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen, Susanne Schattenberg, das Treffen und sie ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Schattenberg.
Schönen guten Abend.
Gehen wir mal chronologisch durch, was wir bislang von diesem Treffen sehen konnten. Gegen 21 Uhr waren die beiden Flugzeuge da. Trump etwas früher, er hat dann gewartet, bis Putin ausgestiegen ist. Für den wurde der rote Teppich ausgerollt. Ja, und die beiden Politiker haben sich auf dem Rollfeld die Hände geschüttelt. Wie ordnen Sie diese erste, ja, auch Inszenierung ein?
Ja, es sieht ganz aus, als seien das alte Freunde, die sich da wieder treffen. Das ist ja schon erstaunlich, wenn man denkt, dass Putin eigentlich Kriegsverbrecher ist, in anderen Staaten sofort verhaftet worden wäre und um was es hier eigentlich geht. Und Trump hat sogar ja in die Hände vorher geklatscht, bevor er die Hand gereicht hat. Also in den russischen Medien ist das interpretiert worden, Trump hätte Putin applaudiert. Und das war ja wirklich ein herzliches Händeschütteln, noch mit Tätscheln auf der Schulter. Also hier wird zumindest nach außen in den ersten Minuten gezeigt, dass beide diese Verständigung wollen und eben als gute Kumpel auf einer Augenhöhe rüberkommen wollen.
Es ging dann erstmal auch harmonisch weiter. Die beiden sind zusammen in ein Auto gestiegen, zusammen Richtung Eventcenter gefahren. Ein 4-Augen-Gespräch wurde ja im Laufe des Tages abgesagt, aber die nächsten offiziellen Bilder gab es dann beim Treffen. Putin und Trump sitzen nebeneinander vor so einer blauen Wand mit ihren kleinen Delegationen und auf dieser blauen Wand, da steht in weiß Alaska 2025 und so eine Art Claim Pursuing Peace, am Frieden arbeiten. Ich fand, dass das schon ein wichtiges Detail war, wird ja auch auf den ganzen Fotos zu sehen sein. Hat das wirklich Bedeutung, dieser kleine Claim und dieses gemeinsame Fahren in einem Auto oder sind das nur so Randnotizen?
Also das ist sehr wichtig, gerade dass sie beide in das Auto zusammen eingestiegen sind, ist sehr ungewöhnlich. Das ist sicherlich auch nicht vorgesehen gewesen. Das gibt immer so die Möglichkeit nochmal eines vertraulichen Gespräches, wo dann vermutlich nicht mal unbedingt ein Übersetzer dabei ist. Putin spricht wohl ganz gut Englisch. Also das zeigt auch nochmal Vertrautheit. Man kann gut miteinander, man braucht keine Aufpasser sozusagen. Dass dieses offizielle 4-Augen-Gespräch abgesagt wurde, ist mit großer Erleichterung, denke ich, vor allem in der Ukraine und in Europa aufgenommen worden, weil ja die große Befürchtung war, dass Putin sonst Trump zu sehr wieder seine Sicht der Dinge darstellt. Und dieses Pursuing Peace, also den Frieden anstreben, ist sicherlich, denke ich, mit beiden Seiten abgesprochen. Das werden die Amerikaner nicht einfach den Russen in den Rücken gesetzt haben. Wobei, wenn man das auf Putin bezieht, doch eigentlich zynisch ist, denn wir wissen, er will gar keinen Frieden. Er möchte die Ukraine wieder in Russland einverleiben. Das ist sein nach wie vor erklärtes Kriegsziel. Für ihn ist die Ukraine kein souveräner Staat. Für Trump stimmt das sicherlich zu, also bei all seinem Faible für ständiges Geschäfte machen, Deals machen, ist das doch eine Konstante, dass er dieses Töten verabscheut und wirklich beenden will.
Im Vorfeld wurde hier in Deutschland ja oft ein Bild von Trump als nicht so ganz geschickter Verhandler gezeichnet in den letzten Tagen und Wochen. Trump wurde eben oftmals als einer dargestellt, der so alles nachplappert, was er eben zuletzt gehört hat. Und Putin, im Gegensatz dazu, wurde oftmals so als gerissener Taktiker und ja, Ex-KGB-Mann beschrieben. Treffen diese Rollenzuschreibungen Ihrer Meinung nach zu? Und hat sich das auch in den Bildern des heutigen Abends schon wiedergespiegelt? Sie haben sich ja intensiv mit politischer Kommunikation und Diplomatie beschäftigt?
Ja, ich denke, diese Rollen treffen grob gesagt zu. Das hat viel auch mit dem Selbstverständnis, aber letztlich ja auch mit den Zielen zu tun, die beiden verfolgen. Also Trump ist wirklich ja selbst erklärtermaßen Geschäftemacher und nicht Diplomat und Staatsmann. Seine Interessen liegen eigentlich gar nicht in der Ukraine und Europa. Sein Interesse ist ja eigentlich dort wirklich schnell Frieden zu schaffen. Ihm ist vermutlich auch ziemlich egal, wie, weil er sich anderen Dingen, nämlich China, zuwenden möchte und er in Asien die wirklichen Herausforderungen sieht, beziehungsweise er eben viel mehr Interesse hat, tatsächlich Geschäfte zum Beispiel dann auch wieder mit Russland zu machen. Und Putin dagegen ist natürlich ein Staatsmann, der sehr viel Erfahrung hat, auch gerade wie er Menschen manipulieren kann, der Trump sicherlich zu lesen weiß und jetzt aber ein bisschen ein Spagat letztlich ausüben muss, weil er einerseits Trump sozusagen bei Laune halten möchte. Er möchte weiterhin an seiner Seite stehen und ihm möglichst vermitteln, dass sie eben gute Kumpel sind, während ihr gemeinsames Problem die Ukraine sei. Und gleichzeitig will er diesen Krieg ja überhaupt nicht beenden. Und er weiß, dass irgendwann auch Trump das merkt und eben Trumps Geduld sehr, sehr endlich ist. Also hier wird er sicherlich versuchen, Trump zu schmeicheln und vermutlich ihm vorzuschlagen, die Ukraine könnte doch bitte die vier besetzten Gebiete abtreten, denn dann könnte sich Putin mehrere Jahre der blutigen Eroberung ersparen und dieses sozusagen als Geschenk erhalten.
Sie haben auch die russischen Medien im Blick. Wie wurde da im Vorfeld über dieses Treffen berichtet?
Dort ist das auch Thema Nummer eins und es wird also voller Stolz berichtet, dass jetzt die ganze Welt zuschaut, mit Genugtuung wahrgenommen, dass eben Putin mit rotem Teppich und allen Ehren empfangen wurde. So ein bisschen hat man sich in den sozialen Medien darüber höhnisch gemacht, höhnisch gezeigt, dass die Verbindung so schlecht sei und wenn das in Russland passiere, dann würde man das sofort wieder auf, naja, typisch Russland schieben, aber wieso etwas in den USA passieren könnte. Und von daher, also ist da eine große, also von der offiziellen russischen Medienseite ein großes Interesse und große Genugtuung darüber, dass Putin jetzt wieder im Rampenlicht der Welt steht. Und dort geht es mehr darum, dass, wenn es keine Fortschritte gibt, eben Sanktionen gegen die russischen Ölfirmen verhängt werden könnten. Die Ukraine wird weiterhin lächerlich gemacht und versucht, überhaupt nicht zu stark zu thematisieren.
Ja, sprechen wir nochmal über die Ukraine. Während Trump und Putin auf dem Weg nach Alaska waren, gab es im gesamten Raum der Ukraine Luftalarm. Menschen sterben. Ja, und bei den ganzen Entwicklungen über den Tag bleibt ja auch diese ständige Irritation, dass die Ukraine eben nicht dabei ist bei diesem Gespräch. Was glauben Sie, was wäre aus ukrainischer Perspektive ein gutes Ergebnis für das Treffen in dieser Nacht?
Also ein gutes Ergebnis ist sicherlich, wenn Trump sich nicht von Putin beeinflussen lässt und sich nicht wieder dessen Sichtweise aneignet, dass eigentlich die Ukraine schuld am Krieg sei und dass die Ukraine nun wirklich diese vier Gebiete sofort abtreten müsste. Ein sehr gutes Ergebnis wäre, sollte Putin einwilligen, die Waffen tatsächlich bedingungslos jetzt schweigen zu lassen, wobei ja selbst Trump all diese Erwartungen im Vorfeld schon gedämpft hat und gesagt hat, sein einziges Ziel ist eigentlich, den nächsten Gipfel zu vereinbaren. Das heißt, dass sich als nächstes dann möglichst sofort Putin und Zelensky treffen, was ich allerdings für ausgeschlossen halte, weil Putin damit ja Zelensky als souveränen Staatsmann und die Ukraine als souveränen Staat anerkennen würde. Und das widerspricht vollkommen seiner Ideologie. Also da würde er das, wofür er steht, vollkommen konterkarieren.
Ja, vielen Dank für diese Einordnung hier bei Fazit, Susanne Schattenberg. Und noch einen guten Abend für Sie.
Sehr gerne. Ebenso einen guten Abend.
Und wir halten Sie natürlich heute Nacht weiter auf dem Laufenden über diese Begegnung in Alaska hier im Deutschlandfunk Kultur. Momentan wird erwartet, dass Trump und Putin im Anschluss an ihre Gespräche eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Im Oktober 2024 hat der Chef der Hessen-Kassel Heritage, Martin Eberle, den Vorsitzenden des Kasseler Kulturbeirats rassistisch beleidigt. Nachdem erstmal lange nichts passiert ist, ging es dann Anfang dieses Jahres sehr schnell. Eberle hat die Beleidigung zugegeben und um Entschuldigung gebeten. Trotz allem, nachdem der Vorfall im Februar öffentlich geworden ist, wurde Eberle in Kassel entlassen. Jetzt hat der Kunsthistoriker und Museumsleiter einen neuen Posten. Zum 1. September tritt er die Stelle als Burghauptmann der Wartburg und Direktor der Wartburg-Stiftung an. Und ich habe heute Nachmittag mit dem Thüringer Kulturminister und Wartburg-Stiftungsratsvorsitzenden Christian Tischner gesprochen. Hallo, Herr Tischner.
Hallo, ich grüße Sie.
Nach mehreren Monaten Vakanz hat sich die Berufungskommission für Martin Eberle entschieden. Warum haben Sie sich für eine Persönlichkeit entschieden, die vor wenigen Monaten noch wegen eines rassistischen Vorfalls entlassen wurde?
Ja, die Wartburg ist eine unserer wichtigsten Stiftungen, die wir in Thüringen haben, aber auch eine Stiftung, die national und international ausstrahlt. Und wir haben einen neuen Burghauptmann, eine neue Burghauptfrau suchen müssen, weil unsere bisherige Kollegin leider erkrankt ist, die dort auch eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Und wir haben uns dann als Stiftungsrat im Frühjahr dazu entschieden, eine hochkarätige Findungskommission einzusetzen, unter anderem mit dem ehemaligen Präsidenten der Preußischen Stiftung Kulturbesitz, Herrn Professor Patzinger, mit der Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Frau Dr. Lorenz, aber auch andere namhafte Kulturakteure. Und die haben sehr intensiv im Grunde den Auswahlprozess durchgeführt, sehr transparent auch in der Kriterienführung. Und sind im Grunde zu dem Ergebnis gekommen, dass Professor Eberle über die höchste Kompetenz verfügt für das, was wir jetzt auf unserer Wartburg auch an Kulturmanagement benötigen. Denn die Herausforderungen auf der Wartburg sind groß.
Sie sprechen seine Kompetenzen an, sein bisheriges Forschungsinteresse, die Residenzkultur des 17. und 19. Jahrhunderts. Damit war er eben in Kassel als Direktor, genau am richtigen Platz. An der Wartburg passt das jetzt ja nicht genau. Spielt das eine untergeordnete Rolle bei dem, was er für die Wartburg leisten soll?
Nein, gar nicht. Also das Portfolio, was er mitbringt, konzentriert sich ja genau auch auf das Thema Residenzen. Der Freistaat Thüringen ist das Land der Residenzen. Ich glaube, die Dichte an Burgen ist nirgendwo so intensiv. Und deswegen ist es gut, dass gerade für die bekannteste Thüringer Burg, nämlich die Wartburg, wir so einen exzellenten Kollegen gefunden haben, der nicht nur das Thema Residenzkultur beherrscht, sondern der eben auch Thüringen kennt und der mit seinen Ausstellungen bewiesen hat, dass er Kultur kann. Man muss es ja auch so sagen, Herr Professor Eberle ist ja jemand, der gerade auch in Kassel sehr stark das Thema Diversität in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt hat, bei Ausstellungen, bei Veranstaltungen, aber auch in der Personalentwicklung. Und er hat es heute selber gesagt bei seiner Vorstellung nochmal bei der Pressekonferenz, dass er gerade über diese Situation gestolpert ist, nämlich eine Äußerung zu machen, die eben nicht akzeptabel war und ist. Das hat ihn schon sehr bewegt und auch gebeutelt. Und das hat ihm, glaube ich, auch die Auswahlkommission und auch wir als Stiftungsrat sehr deutlich abgenommen und eben gesehen, wie hoch die Kompetenz ist, um die multiplen Thematiken, die auf der Wartburg ist, ein Weltkulturerbe. Da ist das Bauen auch nicht so einfach, eben gut in den Griff zu bekommen.
Auch unabhängig von der rassistischen Beleidigung in Kassel gab es schon mehrfach Kritik an Eberle. Der Name ist in Thüringen ja schon länger bekannt. Von 2007 bis 2018 hatte er als Direktor der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha unter anderem Gebäuderestaurierung, neues Publikumskonzept verantwortet. Aber auch schon zu dieser Zeit gab es Beschwerden von Mitarbeitern wegen seines Führungsstils. Den haben Mitarbeitende als arrogant wahrgenommen. Ist das nicht auch ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf seine zukünftige Tätigkeit gewesen?
Also man muss immer den ganzen Menschen betrachten, die Kompetenzen, die er mitbekommt. Heute hat im Grunde auch, der Direktor ist es bei uns, der Thüringer Museumslandschaft, Herr Dr. Krischke, deutlich herausgehoben, welche Kompetenzen Herr Professor Eberle für Thüringen mitbringt, für die Wartburg mitbringt. Und ich kann Ihnen wirklich verraten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren sehr glücklich, heute so einen kompetenten neuen Chef von mir vorgestellt zu bekommen. Es war, also kann man wirklich sagen, eine Aufbruchstimmung, nachdem man jetzt sagen muss, das letzte halbe, dreiviertel Jahr konnte relativ wenig entschieden werden für die wirklich dringenden Aufgaben, die wir auf der Wartburg zu entscheiden haben, mit Bautätigkeiten, die notwendig sind, mit der Entwicklung eines Konzeptes für das Hotel, was wir auf der Wartburg wieder eröffnen wollen.
Wie werden dann die ersten Monate mit Eberle als neuer Leiter aussehen? Wird ihm da jemand zur Seite gestellt? Wird es eine Art Monitoring oder auch eine Art Probezeit geben? Wie gestalten Sie das?
Naja, wir gehen jetzt in die normalen Gespräche für den Vertrag. Am 1. September geht's los. Er braucht keinen Oberaufseher. Wir haben ein gutes Vertrauen. Und ich pflege auch einen Führungsstil des kurzen Drahtes. Er kann jederzeit bei mir anrufen. Er wird jederzeit umgedreht angerufen. Und ansonsten haben wir ja auch kulturpolitische Akteure im Stiftungsrat, beispielsweise Prinz Michael von Sachsen-Weimar, Eisenach, aber auch die regionalen Akteure wie der Landrat des Wartburgkreises oder der Oberbürgermeister der Stadt Eisenach haben da im Grunde ja einen kurzen Draht.
Volle Rückendeckung von Kulturminister Christian Tischler für den neuen Leiter der Wartburg Stiftung und Burghauptmann, der umstrittene Museumsleiter und Kulturmanager Martin Eberle. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit, Herr Tischler.
Vielen herzlichen Dank.
Wenn wir heute wie Ölsardinen am Strand liegen, in der Wohnmobilkolonne über die Autobahn tuckern oder im Touripulk zu einem ganz besonders fotogenen Wasserfall pilgern, dann hat das etwas mit britischen Adligen im 18. Jahrhundert und Kunst zu tun. Damals hat man nämlich angefangen, reiche junge Männer auf Grand Tour, also auf sogenannte Bildungsreisen nach Italien zu schicken. Und das hat nicht nur eine der Grundlagen für den heutigen Massentourismus gelegt, sondern auch die Kunstwelt beeinflusst. Ab September gibt es im Mauritshuis in Den Haag eine neue Ausstellung zum Thema Grand Tour zu sehen. Kerstin Schweighöfer hat sich im Vorfeld auf englischen Landsitzen der Grand Tourists umgeschaut.
Mit einem verträumten Blick in den Augen schaut er am Betrachter vorbei in die Ferne. Höchstwahrscheinlich, weil er verliebt war in die Frau, von der er sich gerade porträtieren ließ. Angelika Kaufmann, eine der gefeiertsten Künstlerinnen ihrer Zeit. 1763 hatte sie sich in Rom niedergelassen und auf das Porträtieren reicher englischer Touristen spezialisiert. Junge Adlige, die auf Grand Tour waren oder wie die Engländer es nennen, auf Grand Tour, jener mehrjährigen Bildungsreise nach Italien, mit der ihre Erziehung zum Gentleman abgeschlossen werden sollte. Heute würden die Grand Tourists ein Selfie machen oder einen Schnappschuss von sich nach Hause schicken. Damals mussten sie dafür noch Modell sitzen, wie Brownlow Cecil, 9. Earl of Exeter, erklärt Konservator John Culverhouse.
He met Angelica Kaufmann.
Brownlow hat Angelika Kaufmann in Rom getroffen. Sie war die Grande Dame der mondänen Gesellschaft. Sie war wunderschön. Sie hatte alles, um bewundert zu werden. Sie konnte singen, spielte Instrumente, schrieb Gedichte und sie malte sehr gut. Es ist zwar nicht bewiesen, aber ich bin mir sicher, Brownlow verliebte sich in sie. Anschließend hat er viele Bilder von ihr gesammelt. Wir besitzen eine stattliche Angelika Kaufmann-Kollektion.
A remarkable collection of Angelica Kaufmann's paintings.
Konservator Culverhouse verwaltet die Kunstsammlung von Burghley House, dem Landsitz der Grafen von Exeter. Ein elisabethanisches Märchenschloss, erbaut Ende des 16. Jahrhunderts. Brownlows Nachfahren leben dort noch heute. Und auch sein Angelika Kaufmann-Porträt hängt dort nach wie vor. Sie hat den Earl in einem leuchtend roten Wams festgehalten. Hinter ihm ein Vulkan. Unverkennbar der Vesuv.
Vesuvius was one of the great tourist sites. It was one of the things you had to see.
Denn den musste man als Grand Tourist gesehen haben, betont Culverhouse, als er die Führung durch das Schloss fortsetzt.
Right, now, follow me please.
Brownlows Porträt gehört zu den Höhepunkten der Ausstellung im Mauritshaus in Den Haag. Sie zeigt Kunstwerke aus insgesamt 3 englischen Landsitzen, die von jungen Adligen während ihrer Grand Tour als Souvenirs erworben wurden. Oftmals direkt im Atelier der Künstler. So bestellte der 4. Herzog von Bedford, John Russell, bei Canaletto in Venedig eine Serie von 24 Stadtansichten, um damit den Speisesaal auf seinem Familiensitz Woburn Abbey zu schmücken. Oder besser gesagt, zu tapezieren. Auf das Malen solcher Vorläufer von Ansichtskarten hatte sich auch der Niederländer Caspar van Wittel, genannt Van Vitelli, spezialisiert, mit topografisch genauen Ansichten von Rom. Vom Petersplatz hat er 16 Versionen angefertigt, alle für die Grand Tourists. Auch die idealisierten italienischen Landschaften von Claude Lorrain standen bei ihnen hoch im Kurs. Einer der wichtigsten Sammler von Lorrain war Thomas Cook, der erste Graf von Leicester. Er ließ sich nach seiner Rückkehr aus Italien 1718 ein Schloss im palladianischen Stil bauen, Holkham Hall.
Come in, come in.
Die Decke der Eingangshalle, die Marble Hall, in 17 Metern Höhe, ist eine Kopie der des Pantheons in Rom, erklärt Sammlungschefin Maria del Pevedelli.
He did the longest Grand Tour.
Thomas Cook machte die längste Grand Tour und die am besten dokumentierte. Er war 15, als er abreiste, und 21, als er zurückkam. 6 Jahre lang sammelte er Kunst, um damit sein zukünftiges Zuhause zu füllen. Er schuf ein Haus und eine Sammlung.
A house and a collection together.
Auch die Kunst- und Antiquitätenhändler vor Ort stellten sich schnell auf die reiche Kundschaft aus dem fernen England ein und wurden zu Kunstagenten. Sie traten als Vermittler auf, wiesen den Grand Tourists den Weg und halfen ihnen beim Aufspüren der schönsten Souvenirs. Das ultimative Reiseandenken steht am Fenster des Speisesaals von Burghley House. Ein Tisch aus schwarz-grau-bräunlichen Mosaiksteinen. Konservator John Culverhouse.
Originally, they were regarded as being sort of marble sample tables.
Lange Zeit dachte man, es seien Marmorsteinchen, bis ein Vulkanologe zu Besuch kam. Nein, sagte er, das hier sind polierte Lavasteine. Ein besseres Souvenir gibt es nicht. Ich habe den Ätna gesehen, den Vesuv, ich war vor Ort. Seht, was ich mitgebracht habe.
It's the perfect Grand Tour souvenir.
Die Ausstellung im Mauritshaus in Den Haag lädt ein, diese privilegierte Welt vor dem Massentourismus zu entdecken. Und sie zeigt, dass es vor allem die Künstlerinnen und Künstler waren, die damals an den Touristen verdienten. Sie sorgten für Porträts und Stadtansichten, die Vorläufer von Selfies und Ansichtskarten, und für kostbare Souvenirs.
Grand Tour Destination Italy. Die Ausstellung ist ab September im Mauritshuis in Den Haag zu sehen. Das war ein Beitrag von Kerstin Schweighöfer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 50 ukrainische Schriftsteller und Künstler sowie britische und neuseeländische Politiker fordern vom Royal Ballet und der Royal Opera in London, Auftritte von Anna Netrebko zu streichen. Die russische Opernsängerin soll nächsten Monat in der Produktion von Puccinis Oper Tosca der beiden Häuser auftreten. In einem Brief an die britische Zeitung The Guardian beschreiben die Unterzeichner sie als langjähriges Symbol der kulturellen Propaganda für ein Regime, das für schwere Kriegsverbrechen verantwortlich ist. Zu den Unterzeichnern gehören die ukrainischen Schriftsteller Andrei Kurkov und der Oscar-prämierte Filmemacher Mstislav Tschernow sowie die ehemalige neuseeländische Premierministerin Helen Clark. Die Kultureinrichtungen und Netrebko lehnten eine Stellungnahme demnach bisher ab. US-Sänger Bob Dylan hat ein Strafverfahren gegen 2 Anwälte gewonnen, die 2021 schwere Missbrauchsvorwürfe gegen ihn erhoben hatten. Das berichtet das Branchenmagazin The Rolling Stone. Zur Verhandlung stand ein Missbrauchsfall, der in den 1960er Jahren im legendären Chelsea Hotel in New York City stattgefunden haben sollte. Die 2 Anwälte erhoben die Vorwürfe im Namen einer anonymen Klägerin. Dylan hatte diese seinerzeit harsch abgewiesen. Musikhistoriker zweifelten ebenfalls an der Plausibilität der Anschuldigungen, auch weil der Musiker in der fraglichen Zeit nachweislich auf Tour war. Die Anwälte zogen die Anklage dann nach einem Jahr zurück. Nun verurteilte ein US-Gericht die beiden Juristen zu Geldstrafen in Höhe von umgerechnet knapp 4.300 bzw. 2.600 Euro. Laut Dillons Verteidigungsteam sei dies eher symbolisch, denn die Summen machten nur einen Bruchteil der Kosten aus, die durch die Abwehr der Vorwürfe entstanden seien. Greenpeace-Aktivisten haben auf einer Gasplattform in der Nordsee eine 96 Quadratmeter große Leinwand aufgehängt und sie blutrot gefärbt. Wie der Guardian berichtet, ist dies eine Protestaktion, die gemeinsam mit dem indisch-britischen Künstler Anish Kapoor konzipiert wurde. Das Werk in der Nordsee gilt als das erste Kunstwerk, das auf einer aktiven Gasförderplattform ausgestellt wird. Butchered, zu Deutsch geschlachtet, benannte der Bildhauer seine Kunst. Er beziehe sich auf die Zerstörung der Umwelt und wolle das Bluten unseres Planeten darstellen. 45 Seemeilen vor der Küste der britischen Grafschaft Norfolk im Osten Englands hängten die Aktivisten am frühen Mittwochmorgen die Leinwand auf. Anschließend sprühten sie mit einem Hochdruckschlauch einen tiefroten Fleck aus einer Mischung aus Meerwasser, Rote-Bete-Pulver und ungiftiger lebensmittelbasierter Teichfarbe darauf. US-Schauspieler Tom Cruise soll die Auszeichnung mit einem Kennedy Center Preis abgelehnt haben. Das berichtet die Washington Post. Als Grund nannte Cruise demnach Terminüberschneidungen. Am Mittwoch hatte US-Präsident Trump die diesjährigen Preisträger der renommierten Auszeichnung bekannt gegeben. Es sind der Schauspieler Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, der Broadway-Star Michael Crawford, die Sängerin Gloria Gaynor und der Country-Sänger George Strait. Bevor er die Preisträger bekannt gab, schlug Trump vor, dass er selbst nächstes Jahr geehrt werden solle, da er noch nie einen Preis erhalten habe. Mit den Kennedy Center Preisen werden den Angaben zufolge Personen gewürdigt, deren einzigartige künstlerische Beiträge die USA geprägt haben.
Es geht um Hoffnung in einer Welt voller Katastrophen. Es geht um Widerstand und die politische Wirksamkeit von Kunst. Peter Weiß hat seinen Epochenroman »Die Ästhetik des Widerstands« in drei Teilen zwischen 1971 und 81 geschrieben. Und jetzt hat Autor und Komponist Fabian Saul wieder mit dieser Geschichte gearbeitet.
Noch mit einem freistehenden Fußgestalt angesprochen,
in gebärdendes Kampf,
der Kontur einer Wade eingespannt in eine einzige gemeinsame Bewegung.
Das etwas in der Luft.
Ein riesiges Ringen, auftauchend aus der grauen Wand, sich erinnernd an seine Vollendung, zurücksinkend zur Formlosigkeit.
Dass etwas in der Luft liegt.
Dass etwas in der Luft liegt, das sich langsam auf deiner Haut absetzt. Dass du hier mit etwas in Berührung kommen wirst, das nicht mehr lebt. Dass Sprache hier nicht mehr ausreichen wird, um das Verhältnis von Körper und Welt zu ordnen.
So klingt der Kultstoff von Peter Weiß in der sechsteiligen Hörspielfassung, die Fabian Saul für Deutschlandfunk Kultur umgesetzt hat. Und mit ihm spreche ich jetzt auch. Guten Abend.
Hallo.
Warum wollten Sie gerade jetzt mit diesem schon an die 50 Jahre alten Schinken arbeiten? Ich meine, das ist auch nicht gerade der kürzeste Text.
Ja, mir erschien es, dass dieser Text auf vielleicht eine unheimliche Art mit unserer Gegenwart verbunden ist. Er spricht ja einmal konkret von dem kommunistischen Widerstand gegen die Nazis. Er spricht aber auch von der Komplizenschaft der Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Er spricht von der Komplizenschaft von Kapitalisten in anderen Ländern. Er spricht von Grenzpolitiken, die die Ermordung von Menschen in Kauf nehmen. Er spricht von Genoziden, die erst im Nachhinein als solche anerkannt werden, von Waffenlieferungen, die zu spät gestoppt werden. Und er spricht eben von den wenigen, die dagegen aufbegehren. Und auch von dem Land, das es hätte sein können. Also für mich war eine Schlüsselstelle, die mich zu diesem Text geführt hat, tatsächlich dieses Zitat: Was sollte jetzt werden aus diesem Land, das all jener beraubt worden war, die ihm ein anderes Gesicht hätten geben können? Und insofern erschien es mir dann naheliegend, sich diesem Text als eigentlich einem zeitgenössischen zu nähern, andere Autorinnen einzuladen, Texte zu schreiben, die den Text weiterschreiben, weiterdenken und das Ganze eben in einer Art, die uns diesen Text als einen mit der Gegenwart Verbundenen zeigt.
Das erklärt dann auch so ein bisschen den Untertitel mit den Variationen zu Peter Weiß. Ich habe nämlich drüber nachgedacht, was das jetzt in der Musik bedeuten würde. Die Variation sozusagen als Wiederholung. Es gibt irgendein Thema und dann wird immer so eine Kleinigkeit verändert. Am Schluss erkennt man irgendwie noch das Original, erfährt aber auch was Neues. Da Sie ja auch als Komponist arbeiten, haben Sie dann dieses musikalische Konzept einfach eins zu eins auf den Text übertragen mit all den anderen Autorinnen und Autoren?
Ja, meine Rolle als Komponist in dem Stück ist eigentlich gewesen, die neuen Texte, die entstanden sind, eigentlich auf Resonanzen mit dem Peter Weiß Text hin zu untersuchen und das so zu arrangieren, so zu komponieren, dass wir im Prinzip die Dringlichkeit dieses Texts spüren. Es ist im Original nun ein auch monumentales Werk, 1200 Seiten. Das heißt, es ging mir darum, eigentlich die Stellen auch herauszuheben, die uns zur Gegenwart führen, und da führen natürlich die Texte der Beteiligten auch in ganz unterschiedlicher Form in Fragen auch der Verantwortung der Schreibenden. Das ist auch eine Frage, die wir uns selbst stellen mit diesem Projekt. Das, wenn Moshtar Yelal zum Beispiel diese Frage aufwirft oder Ralf Tarajil die Frage danach stellt, was eigentlich passiert, wenn Widerstand wiederum ästhetisiert wird, also zur Ware wird. Gayat Al-Madoun stellt die Bilder der Massaker an den PalästinenserInnen neben die Texte von Peter Weiß. Mitya Mahmoud schaut in die Leerstelle der Rolle der Gastarbeiterinnen, die bei Peter Weiß übersehen werden. Und insofern ist die Frage der Variation immer eigentlich vor dem Hintergrund, dass wir, glaube ich, alle diesem Text gerecht werden wollten. Meine Auffassung ist, dass Peter Weiß damit kein historisierendes Werk geschrieben hat, sondern eins, was man vielleicht als wie so eine Art Handbuch des Widerstands verstehen kann. Er sagt ja, diese Kämpfe gegen den Tyrannen, die werden nicht aufhören, die werden immer wieder stattfinden. Und in der Literatur und in der Kunst und auch in der Musik ist der Ort, in dem das festgehalten werden kann und in dem sozusagen das Wissen auch verborgen ist, was wir brauchen werden für die nächsten Kämpfe.
Und war das dann nicht so ein großer, übermächtiger Schatten im Hintergrund, der allen Beteiligten total viel Druck gemacht hat?
Also wenn man den Text jetzt liest, dann ist es tatsächlich unheimlich, wie sehr sich bestimmte Passagen dieses Texts wie Nachrichtenmeldungen anfühlen, anhören. Und insofern, glaube ich, gab es gar nicht dieses Monumentale, dieser Schatten dieses großen Werks der 70er Jahre Nachkriegsdiskurs, sondern ich glaube, das Ganze war bei allen doch getrieben von einfach einem direkten Einsicht in die große Dringlichkeit, die darin steckt, und letztendlich immer wieder auch die Frage, die auf uns zurückfällt, nämlich, was ist unsere Verantwortung hinsichtlich der neuen Bedrohung des Faschismus?
Und was ist die? Was nehmen Sie mit aus diesem Projekt?
Ja, im Prinzip zeigt er ja schon die Verantwortung der Schreibenden gegen Unterdrückung, gegen Faschismus, und er zeichnet ja auch nach, wie viele ihre eigenen Karrieren geschützt haben, anstatt aufzubegehren. Und ich glaube, auch das bringt uns in die Gegenwart. Es sind Menschen zu diesem Projekt eingeladen worden, die, finde ich, das nicht tun, sondern die diesem Anspruch in ihrer Arbeit gerecht werden. Und insofern würde ich schon sagen, dass das auch einen Beitrag dazu leisten kann, nochmal ja, ganz genau hinzugucken und diese Verantwortung auch von unseren KollegInnen einzufordern.
Und morgen und am Sonntag wird die Hörspielreihe Die Ästhetik des Widerstands, Variation zu Peter Weiß, auf Deutschlandfunk und im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt. Die 6 Teile sind ab heute schon in der DLF-Audiothek zu finden. Fabian Saul hat das Stück inszeniert und die Musik komponiert. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Bibliotheken als Zukunftsorte.
Unaufdringlich, schlicht, offen und einladend. So würde ich die Fassade mit viel Glas und hellen Materialien der Bibliothek Gabriel Garcia Marquez in Barcelona beschreiben. Kein Wunder, dass sie zu einem recht beliebten Instagram-Motiv geworden ist. Preise gab es auch schon viele für den Bau. Aber wie fühlt es sich an, in dieser Bibliothek zu lesen? Und wie ist die Stimmung hinter der weitläufigen Glasfassade der Bibliothek? Julia Macher hat sie für Fazit besucht.
Die besten Plätze in der Gabriel García Márquez Bibliothek sind oben im 3. Stock und rund um die Uhr besetzt. Kein Wunder, vom Hängekorb und der Hängematte blickt man wahlweise durch die großen Panoramafenster ins Grün der Platanen oder in das Buch auf dem Schoß und schaukelt dabei sanft hin und her, so sanft, dass der ein oder die andere schon mal wegdöst. Dem jungen Mann in der Hängematte ist das Smartphone schon vor ein paar Minuten aus den Händen geglitten. Zum Vormittagsschlaf in die Bibliothek, das ist doch eigentlich ein Sakrileg, oder?
No.
Bibliotheksdirektorin Neus Castellano verneint energisch.
Genauso wie man zu Hause einigen kann, wenn die Lektüre nicht so spannend ist, soll man das auch hier tun. Wir wollen wirklich, dass die Leute sich hier wie zu Hause fühlen.
Deswegen sind viele hier sogenannte informelle Sitzgelegenheiten, Sessel, Puffs, Liegelandschaften. Die Regale sind so niedrig, dass der Blick durch den Raum streifen kann. Ein offenes Treppenhaus verbindet die verschiedenen Ebenen, vom Hinterhofgarten im Untergeschoss bis zu den Hängematten ganz oben. Das Konzept hat dem würfelartigen Bau mit den abgeflachten Kanten und der mit weißen Holzpaneelen verkleideten Fassade diverse Preise und jede Menge Posts in den sozialen Medien eingebracht. Für Neos Castellano ist der architektonische Ansatz in erster Linie eine logische Konsequenz aus der sich wandelnden Funktion von Barcelonas Bezirksbibliotheken.
Natürlich kann man in Bibliotheken Bücher ausleihen, es gibt Lektüreclubs und Märchenstunden für Kinder, aber in den letzten Jahren kamen immer mehr Funktionen dazu. Digitale Schulungen für Erwachsene, Workshops zum Erkennen von Fake News für Jugendliche zum Beispiel.
Castellano führt ins Erdgeschoss, vorbei an einer Bronzebüste des kolumbianischen Schriftstellers Gabriel García Márquez. 8 Jahre, von 1967 bis 1975, lebte der Nobelpreisträger in der katalanischen Metropole. Hier schrieb er den Diktatorenroman »Der Herbst des Patriarchen«, lernte seine Verlegerin Carmen Balcells kennen und erlebte, wie das 1 millionste Exemplar von 100 Jahre Einsamkeit über den Ladentisch ging. Wie jede Bezirksbibliothek in Barcelona hat auch die Gabriel García Márquez einen thematischen Schwerpunkt. Hier ist es lateinamerikanische Literatur, Gabo und den vielen anderen Schriftstellern aus Kolumbien, Chile und Peru zu ehren, die es in den 1970er und 80er Jahren ans Mittelmeer zog. Das lichtdurchflutete Gebäude bietet jede Menge Platz für neue Ideen, zum Beispiel für ein Radio. In dem Studio im Untergeschoss produzieren Barcelonas Bibliothekare regelmäßig Literaturpodcasts.
Hola, hola, muy buen día desde Radio Maconda, la radio de las bibliotecas de Barcelona.
Im ersten Stock spielen Eltern mit ihren kleinen Kindern auf Liegematten. Ihrer Hauptfunktion kommt die Bibliothek dennoch nach, und zwar nicht zu knapp. Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Ausleihen um 13% gestiegen. Aber die Bücher belegen nicht mehr so viel Platz.
Hier in die Gabriel García Márquez Bibliothek passen 40.000 Bücher und 10.000 ins Lager. Aber ich habe mehr als 50.000 Bücher. Ich habe eine Sammlung von 2,5 Millionen Dokumenten. Alle 41 städtischen Bibliotheken haben ein einheitliches Ausleihsystem mit einem täglichen kostenlosen Kurier. Wir bringen Bücher aus jeder Bibliothek hierher. Dadurch haben wir mehr Platz, den wir anders nutzen können.
Genau, bleibt den Nutzerinnen und Nutzern überlassen.
Im ersten Stock in der Kinder- und Jugendabteilung gibt es diese Schaukelstühle neben den Comics. Wir dachten eigentlich, da sitzen dann die Jugendlichen. Aber was ist passiert? Die alten Leute kommen vorbei, sehen die Stühle und setzen sich hin mit ihren Zeitungen oder blättern in alten Clever- und Smart-Comics.
Die Probe aufs Exempel bestätigt das. Auf einem der Flechtsessel neben den Comics hatte sich ein Mann Mitte 70 bequem gemacht und blättert in einer Reisezeitschrift.
Ich komme hierher, weil die Stühle so bequem und luftig sind. Vor allem jetzt, wo es so heiß ist, ist das hier mein Klimarefugium.
Ein Großteil der durchschnittlich 1200 Besucherinnen und Besucher kommt aus der Nachbarschaft, freut sich Direktorin Neus Castellano.
Das hier ist ein Arbeiterviertel ohne große Sehenswürdigkeiten wie Sagrada Familia oder Park Güell. Die Anwohner sind inzwischen unheimlich stolz auf diese Bibliothek. Sie nennen sie unser Guggenheim, das Guggenheim des Viertels La Verneda.
Für unsere Sommerserie bei Fazit mit dem Thema Bibliotheken als Zukunftsorte hat Julia Macher die Gabriel García Márquez Bibliothek in Barcelona besucht. Und das ist die Kulturpresseschau bei Fazit mit Tobias Wenzel.
Der ewige Kampf um die Farbe, titelt das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Einsatz und Auswahl von Farben in der Geschichte der Malerei erscheinen im Artikel von Stefan Trinks als Politikum, gar als lebensgefährlich. Stichwort Koloritkriege. Zur diesjährigen 610. Wiederkehr der Hussitenkriege und dem 500. Jahrestag des Bauernkriegs ist an einen tödlichen Widerstreit der Farben zu erinnern, den Kampf alter, katholischer, gegen neue Farben, schreibt Trinks. Es war lebensgefährlich, weil seit den Hussitenkriegen in vielen deutschen Regionen nur noch gedeckte, humilbraune, neue Farben in Bild und Gewand erlaubt waren. 4.600 Anhänger der falschen Farben wurden getötet, indem die Hussiten sie in Bergwerksschächte stürzten, weil die Henker mit dem Köpfen überfordert waren. Trinks erwähnt in seinem Artikel für die FAZ auch, dass Dürer mit einem geizigen Kaufmann darum stritt, dass der dem Maler das wertvolle Ultramarin liefere und kein günstigeres Ersatzblau. Helle Blautöne und Beige seien typisch für die Kleidung von sogenannten Christfluencerinnen, berichtet Hanna Böcher in der Süddeutschen. Christfluencerinnen? Meist sind das junge, normschöne Frauen, die ihr Leben offenbar perfekt im Griff haben, erklärt Böcher. Die versprechen anderen Frauen, so leben zu können wie sie selbst, durch das sogenannte Jesus-Glow-Up, das Erstrahlen durch Jesus. So nennen Influencerinnen selber einen Trend auf TikTok, bei dem es darum geht, wie Frauen vom Vorherzustand, gepierst, gefärbte, kurze Haare, unreine Haut, einsam und unglücklich, durch die Hinwendung zu Jesus den Nachherzustand erreichen. Lange Haare, strahlend und gläubig. Und auch das Piercing ist weg, schreibt Böcher weiter in der SZ und zitiert eine Christfluencerin mit den Worten: Ich war mal sehr politisch, aber jetzt ruhe ich mich einfach aus, während mein Mann mir sagt, was ich zu denken habe. Die Frau als Traum des Mannes aus den 50er Jahren. Konservativ, unterwürfig, unbezahlte Haushälterin. Und all das auch noch angeblich durch Gott legitimiert. Aber warum spricht so etwas überhaupt Menschen an? In Zeiten multipler Krisen, Kriege und des politischen Rechtsrucks bieten traditionelle Rollenbilder und konservative Wertevorstellungen offenbar für viele vermeintlich Stabilität und Sicherheit, erklärt Hanna Böcher. Dass dabei beiläufig hart erkämpfte Rechte und Freiheiten aufgegeben werden, fällt bei all dem Pastell und Pink oft kaum noch auf. Die AfD versuche, so Böcher, in diesem Milieu neue Wähler zu gewinnen. Ein im Geiste sehr AfD-nahes Medium, News, gibt es nun auch in einigen Bundesländern als Radiowelle zu hören. Neue rechte Welle, titelt die Taz zum rechtspopulistischen Sender. Die Befürchtung, die im Artikel von Josephine Rhein und Sophie Fichtner durchklingt, rechtes bis menschenfeindliches Gedankengut werde in das seriöse Gewand des Radios gehüllt. Apropos Hüllen. In welchen Duschgelschaum möchten Sie gehüllt werden? Duschgele versprechen viel mehr als Sauberkeit, schreibt Ursula Scheer in der FAZ. Frauen sollen zu pastellig dekorierten, organisch abgerundeten Gebinden greifen, deren Inhaltsstoffe Tagträume fördern, von einem Sommerflirt, einem Waldspaziergang oder Thailand-Feeling. Hier würden aromatherapeutische Seligkeitsversprechen aufgeschäumt. Happiness wird als oberstes weibliches Duschziel ausgegeben. Scheer zeigt sich in ihrem Fazit allerdings unbeeindruckt von der Werbeschaumschlägerei. Unter der Dusche werden wir sauberer, aber keine besseren Menschen. Und schon gar nicht rein.
Das war die Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.